Hi, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Anja und gemeinsam mit Katharina, Christian und Karin interviewe ich die Anwenderinnen und Anwender der deutschsprachigen Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich dafür mit Olli Kopp. Olli Penaki Kopp.
Hi, hallo.
Olli, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, mit dir über Penaki zu reden. Und ich bin schon sehr gespannt. Das ist ja eine der Strukturen, sage ich mal, die eine höhere Nummer haben. Und wie hat mal, glaube ich, es war Keith oder Henry mal gesagt, naja, man braucht eigentlich nur 10 Strukturen. Da kann man jetzt drüber streiten, würde ich sagen.
Da können wir drüber streiten. Genau, das ist ja auch so ein Insider, den du jetzt so nebenbei gesagt hast. Die Strukturen sind ja auf den Websites und auch im Buch nach Komplexität sortiert. Also deswegen höhere Nummer, es ist die vorletzte im Buch. Genau, und ich habe es direkt schon gesagt, dass wir über Penaki sprechen, einfach das können wir direkt den Leuten sagen. Es geht darum, und ich habe mich riesig vorgefreut, weil ich schon ganz gespannt bin, wie du das verbal im Podcast gleich erzählen wirst. Aber bevor wir da einsteigen, hätte ich gern von dir auch nochmal eine Kurzvorstellung. Wer bist du? In welcher Rolle oder in welchen Rollen nutzt du Liberating Structures? Erzähl doch mal.
Genau, also mein Name ist Oliver Kopp. Ich bin 50 Jahre alt. Jetzt hört sich das schon an wie so eine Standardvorstellung, um Gottes Willen. Nee, arbeite zurzeit als Coach bei einer großen Firma im süddeutschen Raum, die heißt Robert Bosch GmbH. Habe da mehrere Jahre gearbeitet in verschiedenen Positionen und aktuell nutze ich Liberating Structures als Coach, würde ich sagen. Weiß ja Anja, aber das wissen die Hörer nicht. Ich bin ja sehr verbunden mit den Liberating Structures so seit 2018 rum und bin ja auch Mitglied oder im Designteam der User Group Stuttgart, wo wir uns dafür auch einsetzen, dass Liberating Structures bekannter werden. Und zusammen mit einer Kollegin, Sarah, habe ich auch intern bei Bosch eine Liberating Structure User Group in Bosch etabliert. Genau. Und gleiche Zielstellung, diese Leidenschaft für Liberating Structure oder diese Begeisterung oder auch dieses, warum machen wir das nicht einfacher, warum nutzen wir die Strukturen nicht öfters, auch in der Geschäftswelt ist so ein Thema, was mir persönlich am Herzen liegt. Und wo ich mich dafür einsetze, dass es bekannter wird und auch nutzbarer wird oder einfach diese Hemmschwelle überwunden wird, sage ich mal. Genau, das ist so ein bisschen.
Ja, ein bisschen ist gut. Du bist für mich einer der Anwender in der Community, der deutschsprachigen Community, die immer, immer aktiv sind, die man immer mitbekommt, die immer was teilen. Also du gehörst in diesem Podcast, Olli.
Danke dir.
Ich freue mich, dass es geklappt hat. Du hast ja auch zu Penaki schon ganz viel zum Beispiel auf dem Gathering letztes Jahr gemacht und so. Alles, was du jetzt gesagt hast zu der User Group in Stuttgart und so, das verlinke ich alles. Da ist auch noch nebenbei gefallen, User Group bzw. Community of Practice bei euch im Unternehmen, finde ich auch ein spannendes Thema. Da werde ich alles nochmal, wem das jetzt zu schnell ging, ich verlinke natürlich die Kontaktdaten von Olli auf LinkedIn, weil ich glaube, da kann man zu allem herzlich sprechen und gucken, was man da, ist auch eigentlich 3-Folge-Podcast, mindestens schon in der Vorstellung gewesen, Olli. Hey, sag mal, du hast so viele Berührungspunkte mit Liberating Structures. Wie sah denn dein Start aus? Wie bist du reingekommen und was hat dir geholfen?
Also mein Start war ganz witzig. Ich habe es witzigerweise übers Buch. Ich bin so ein Buchmensch und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die ich bisher getroffen habe, die wirklich das Buch sich gekauft haben. Ich weiß gar nicht, wie ich draufgekommen bin. Der Titel hat mich, glaube ich, fasziniert und habe die durchgelesen ein bisschen so und habe das so für mich so, Jo, und dann kam irgendwann eine Situation, das hat aber eine ziemliche Zeit gedauert. Also meine eigene Geschichte ist wirklich diese Geschichte, man kennt sie, aber man nutzt sie nicht, weil irgendwie hat man doch eine Trägheit oder Sorge oder sonst was und nutzt es nicht. Und dann kam einfach eine Situation, das war geschäftlich sogar an der Stelle. Wir waren gerade in einer Situation, wo wir die Arbeit von einem Standort zum anderen Standort gegeben haben. Und kennst du das? Diese Arbeit, die jeder macht, die das System am Laufen haltet, die aber keiner aufschreibt? Das war die Aufgabe, das rauszufinden. Mit 50 Leuten.
Herrlich.
Und da wusste ich, in der Sekunde, wo ich die Aufgabe gehört habe, ich gesagt, ich weiß genau, was ich jetzt tue. E-Mail schriebe, Termin gesetzt, alle 50 Leute im Raum, husch, eine Stunde. Eigentlich war es bloß eine halbe Stunde. aber egal. Und es war ein Kollege mit dabei von der Zentrale. Dem habe ich gesagt, komm mal mit, das musst du jetzt beobachten, was jetzt gleich passieren wird, weil ich war sehr freudig. Und dann habe ich das Ganze mit One Two for All, unserer Grundstruktur, aller Grundstrukturen, also dieses eine Minute jede für sich, 2 Minuten zu zweit und 4 Minuten zu viert und dann all alle zusammen. Und die Fragestellung war dann so sinngemäß, welche Aufgaben, die wir haben, die wir bisher nicht aufgeschrieben oder dokumentiert haben, sind denn da? Bitte sauber auf ein Post-it schreiben, leserlich. Und es war faszinierend. Also es war innerhalb von 16 Minuten, war eine richtig tolle Dynamik. Also es war natürlich totale Stille im Raum, so sakrale Stille, wie ich das immer nenne. Und man hat richtig gehört, wie es tackert. Nicht bei allen, es war witzig. Also zwei Kollegen, die hatten sich so hingesetzt und waren ein bisschen so, wie soll ich sagen, so mehr passiv. Da wollen wir mal schauen, was passiert. Und dann im Tudern gab es lebendige Diskussionen und so. Und das fand ich echt toll. Also Raum, richtig Lautstärke wieder. Die zwei haben sich zusammengesetzt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie die Aufgabe bearbeitet, aber es war okay. Und dann kam das Vor. Und im Vor habe ich dann immer so ein bisschen im Augenwinkel die zwei Kollegen angeguckt. Im Vor sind die wirklich auftaut und haben dann aber voll nur Post-its drüber und alles. Und es war echt phänomenal, wie sich das wie so eine Lawine mitzogen hat dann letzten Endes. Und am Ende standen wir dann vom Board. Schon Weile her. Ich würde mal sagen, 80 Tasks sortiert, gefiltert, Einzeltasks, keine Doublette, war dann auf dem Board. Und dann war es witzig, dann kam ein Kollege zu mir und gesagt, Olli, das war jetzt total uneffektiv. Und ich war echt erschüttert, weil ich fand das eigentlich ziemlich effektiv. Du hättest schon eine E-Mail schreiben können, und dann hätte ich dir das runtergeschrieben, und dann wäre es fertig gewesen, es wäre für mich 5 Minuten Arbeit gewesen. Und mit diesem Feedback ließ er mich dann stehen. Ich dachte so, okay, Feedback, gut. Nächsten Tag kommt der gleiche Kollege bei mir vorbei im Arbeitsplatz und sagt, ach, ich habe nochmal drüber nachgedacht, Olli. Also, das hätte bei mir vielleicht funktioniert, aber er ist sich nicht sicher, ob die andere Kollege, die da involviert waren, das auch in der Zeit dann zeitnah bearbeitet. Von dem hat er gesagt, für mich vielleicht persönlich nicht optimal, für das große Ganze war es super. Genau. Und das war so die One-to-for-all-Einstiegsdroge bei mir.
Die Einstiegsdroge.
Was wir ja auch brauchen, um jetzt, sage ich mal, auch komplexere Strukturen dann zu nutzen, weil das wissen vielleicht viele, die einsteigen, nicht? Dieses One-to-for-all, das begegnet uns immer wieder. Das ist einer unserer Grundstrukturen, sage ich mal, bei LS. Und für mich ist das One-to-for-all letzten Endes so die Magie, warum die ganze Sache auskaliert. Weil wir einfach mit Kleingruppen viel machen und genau. Und das sehen wir in der Panarchie wieder.
Ich finde, es ist auch die Struktur, wo du ganz schnell genau diesen, in Anführungszeichen, Beweisführung machen kannst von, hey, wir können jetzt 2 Stunden das weiter noch diskutieren, haben wir jetzt ja schon 2 Stunden, wir können es aber auch ausprobieren, eine Viertelstunde mal so zu machen. Und in den allermeisten Fällen merken die Menschen, wie viel effizienter das ist, und bei deinem Kollegen, den du jetzt nennst, was er nicht auf den Blick hatte, ist halt auch, dass du gleichzeitig alle 50 einbezogen hast. Weil diese Schleife nochmal zu drehen, haben da jetzt alle drauf geguckt und so weiter. Das hast du alles mitgemacht. Alle werden bezogen und beteiligt, einbezogen und beteiligt, was ja der Kern von Liberating Structures ist.
Und die ganze Idee jetzt auch, diese Schlagworte, wie wir jetzt ja in den letzten Jahren immer mehr hören, wie psychologische Sicherheit oder Nutzen von Diversität, das ist, sage ich mal, für Liberating Structures, das ist da integriert automatisch von Haus aus, einfach von den Prinzipien her und von der Haltung her. Und deswegen kriegen wir die ganze Sache quasi für mehr oder weniger kostenlos mit, wenn man die Struktur verwendet. Und das ist ja auch dann die Erfahrung, die ich gehabt habe. Ich kann die einfach blind verwenden. Das ist echt toll, weil sie immer gleich strukturiert sind vom Format her, weil sie einfach schnell anwendbar sind und weil sie erprobt sind. Und das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, wirklich, wirklich erprobt sind. Also mittlerweile verlasse ich mich blind auf die Liberating Structures. Ich habe ein Problem, ich überlege, welche Mikrostruktur kann ich nutzen oder welche Ansammlung von Mikrostrukturen, sogenannte Strings, kann ich verwenden. Und dann baue ich Workshops. Und das sind dann Ein-Tages-Workshops, Zwei-Tages-Workshops, so. Also von Mikrointervention bis zu mehrtägigen Workshops. Und da war auch das, wo ich dann mit Panarchie in Berührung gekommen bin, letzten Endes. Und zwar, das war auch im Firmenkontext, witzigerweise. Und Wie soll ich sagen? Ganz wichtig ist mir, wir machen ja jetzt nicht die Methode nur, weil sie Spaß macht und weil sie cool sind, sondern die haben ja immer einen Nutzen und einen Sinn. Und ich finde es ja ganz toll, dass da immer so der Sinnzweck auch mit dabei steht, also der Purpose auf Englisch oder Neudeutsch bei den Liberating Structures. Und da kam ein Kollege zu mir, der hat ein sehr, sehr großes Thema. Und dieses Thema war auch relativ wichtig für die Zukunft der Firma, war ein Innovationsthema. Und sie haben gesagt, irgendwie, jetzt machen wir das schon eine gewisse Zeit, aber es hängt irgendwie. Es hängt irgendwie. Es war witzig. Ich hatte ja Panarchie schon ein bisschen mich damit beschäftigt so und wollte die auch einsetzen. Also die war quasi in der Schublade. Alles war bereit. Das hat bloß noch das Problem gefehlt. Und dann kam das quasi auf dem Silbertablett.
Okay, dann lass uns mal Schritt für Schritt vorgehen, weil ich glaube, bei dieser Struktur lohnt es sich, dass wir das ein bisschen langsam machen. Wir haben den Kontext, das ist ein Innovationsthema, ein komplexes Innovationsthema. Du wusstest schon, wie die Struktur funktioniert, warst irgendwie direkt bereit, es zu machen. Aber vielleicht kannst du noch mal versuchen, normalerweise sage ich kurz erklären, aber erklär doch mal, wie diese Struktur gedacht ist, wie sie funktioniert. Wie würdest du es erklären?
Genau. Meine Erfahrung mit dem Erkläre ist, ich fange das nicht an, komplett quasi zu erklären, die Theorie zu erklären, dann zu machen. Ich mache das so schrittweise. Also als allererstes, warum heißt das Ding Panarchie? Es geht um Unklarheiten, um im Englischen Uncertainties. Und deswegen finde ich den Begriff, den Holling und Gunding auch gewählt haben, Panarchie, ganz toll, weil das ist die Zusammensetzung aus dem Gott Pan, dem griechischen Gott Pan, der dafür steht für Unberechenbarkeit. Also der hat ja ganz, ganz wirre Sache, wenn man sich die griechische Mythologie sich mal angucken will. Der ist ja komplett nicht berechenbar. Da habe ich das Wort Pan genommen und Hierarchie. Jetzt auch nicht Hierarchie im Sinne von, also bei uns in der Firma brauche ich, wenn ich das Wort Hierarchie nehme, BAP ist bei dir genauso, genau, danke, genau das, Organigramm. Um das geht es nicht. Also es geht schon um einen Aspekt vom Organigramm und das heißt, Dache in Beziehung zu Sitzer, in Beziehung zu Sitzer. Hier geht es aber von der Hierarchie her nicht um Chef von Hierarchie, sondern das sind höhere Ebenen, sage ich jetzt mal, die man da verwendet. Und das ist auch schon der erste Schritt bei Panarchie. Im ersten Schritt mache ich ein One-to-For-All und reflektiere mit der Gruppe. Welche verschiedenen Ebenen könnte es geben bei dieser Thema Problemstellung Innovation? Es hört sich jetzt immer sehr, sehr, sehr mystisch an. Ist auch ein bisschen. Da haben wir dann so Hilfsmaterialien dabei. Im Buch ist zum Beispiel dann so ein Beispiel dabei, wo man dann sieht, so Mikroebene, Gruppeebene, Einheit, Region, Politik, soziale Ebene. Das war mir immer ein bisschen zu wenig, weil ich konnte mit nichts anfangen. Da gibt es auch so ganz komische Wörter wie Mikrosystem, Mesosystem, Makrosystem und so. Und das wäre bestimmt viele Leute sofort aus dem FF kennen, weil sie das studiert oder sonst wo haben. Mir war es jetzt nicht so ganz geläufig, bis ich eine Grafik dann mal irgendwann gefunden habe. Das ist Profenners Ökologie der humanen Entwicklung. Da ist es, glaube ich, auch ein bisschen her so. Und im Prinzip geht es simplerweise darum, du bist ja immer Teil von irgendwas Größerem. Teil von irgendwas Größerem. Und die Grundidee bei Panarchie ist, dass irgendwas stecke bleibt, weil in dem Teil von irgendwas Größerem irgendwas nicht zusammenpasst. Und diese Ebenen sind von der Grundidee für mich, das sind Sachen, die in Kontakt miteinander sind, du bist aber Teil von, aber du bist ein ganz bestimmtes Teil von. Das hört sich jetzt ein wenig vielleicht schwierig an.
Sollen wir vielleicht mal ein kleines praktisches, bevor wir in dein Beispiel reingehen? Du bist ein Individuum, du bist auch Teil einer Art von Familie, vielleicht gibt es nochmal eine größere Familie, du bist aber auch Teil deiner Nachbarschaft, du bist Teil deiner Stadt oder
Verein,
deines
Stadt,
Dorfs.
genau, dann bist du Teil des Landkreises. Und jetzt ist halt der Trick dabei, und das ist gar nicht so total scharf dann normalerweise in der Praxis, da kann man nachher noch drüber reden. Du legst Ebenen fest, in welchen Ebenen du dieses Thema angehen willst. Und das ist der erste Schritt. Da macht man One to for All und legt fest, welche Ebenen haben wir. Es gibt eine Einschränkung, die ist ganz gut. Es geht ja um Komplexes. Man kann sich in Komplexität ziemlich schnell verlaufen. Deswegen maximal 7 Ebenen. Typischerweise je weniger, desto besser. Unter drei würde ich jetzt keine Ebene machen, dann macht es keinen Sinn mehr, meiner Meinung nach, aber so irgendwas zwischen 3 und 7, was sich
Und
anbietet.
mein Beispiel mit dem Individuum war jetzt für Fragestellungen, vielleicht persönliche Fragestellungen, ne? Wo bin ich, wo kann ich wirksam sein? Hast du für die Ebenen ein Beispiel, was vielleicht mehr andockt an Wirtschaftskontext, das Innovationsthema, was du genannt hast, oder willst du es später erst erzählen?
Nee, das können wir ruhig hier gleich machen, sonst wird's, das ist ganz gut. Das war ein Produkt, eine Produktidee. Und in einer Produktidee sind natürlich ganz viele, viele involviert. Das heißt, das sind verschiedene Abteilungen dabei. Drunter sind verschiedene Gruppen. Dann haben wir aber in der Außenwelt dann Markt und Kunde in diesem Markt. Und das haben wir dann zusammengezogen bei dem Beispiel. Die Kunde in dem Markt war dann eine Ebene, der Markt. Und interessant war, dass an der Stelle schon die Teilnehmer so für sich definiert haben, dass Kultur eine Rolle spielt. Und zwar jetzt nicht die Firmenkultur, die man ja irgendwo in der oberen Ebene vielleicht verorten würde, sondern es war lokale Kultur, die bei dem Thema eine Rolle gespielt hat. Und dann hat man plötzlich eine Ebene Kultur so als zweite Ebene mit drin. So, wenn man es von unten durchzählt, 1, 2, 3, man hatte 7 Ebenen bei dem Beispiel und die dritte Ebene war Kultur.
Kannst du zu dem lokale Kultur was sagen? Das habe ich nicht gleich verstanden, was es damit gemeint.
Wir sind jetzt ja ein bisschen eine größere Unternehmung und das war ein Thema, das müsste so, also da können dann locker mal kurz 20.000 Leute weltweit betroffen sein, so von, und da kann man sich ganz gut vorstellen. Es gibt zwar, ich nehme jetzt mal die Firma Bosch als Beispiel, aber das gilt bestimmt für jede andere Firma. Es gibt so eine Grundkultur, sage ich jetzt mal, so eine gemeinsame Kultur, das ist wie so eine Hüllkurve. Es gibt durchaus aber unterschiedliche Teile, die durchaus eine lokale Kultur sein, haben können. Das ist eine Subkultur, sage ich jetzt mal. Aber diese Subkultur hat gewisse Eigenschaften, die bei manchen Situationen hilfreich und bei manchen Situationen nicht hilfreich sind. Und es war spannend, dass die Gruppe in der Reflexion im One to for All eine dieser Ebenen als Kultur definiert hat und die Kultur relativ lokal in dieser Ebenenstruktur aufgezählt hat.
Danke für die Aufklärung. Ich war mir gerade nicht sicher, ob du die in der Außenwelt meinst oder im Unternehmen. Ist auch, hätte
Das
ich, ja,
war sogar
spannend.
noch eher Subkultur, ich verstehe es besser. Subkultur,
Okay,
glaube
also wir
ich.
haben die Ebenen definiert. One to for all, verlinke ich auch. Oder hast du ja auch gerade schon erzählt. 3 bis 7 Ebenen. Wie geht's weiter?
Dann geht es in der Hinsicht weiter. Und jetzt brauchen wir eine andere Struktur. Dann brauchen wir die Struktur Nummer, die eins davor, der sogenannte Eco-Cycle. Und jetzt fangen wir an, uns mit dem Eco-Cycle zu beschäftigen, weil jetzt jede dieser Ebenen wird mit Hilfe eines Modells, einer Struktur namens Eco-Cycle, bearbeitet, im ersten Schritt.
Und wer jetzt zuhört und direkt irgendwie mein Kopf platzt, Situationen hat, es gibt eine Folge zu Ecocycle Planning. Es wird auch noch weitere geben. Die verlinke ich natürlich. Die Jungsel hatte mit mir zu Ecocycle Planning gesprochen und es wird noch weitere geben später. Aber wer jetzt schon sagt, ist mir alles zu, brauche ich Schritt für Schritt, da verlinke ich in den Show Notes auf Ecocycle Planning. Ansonsten, wir können es ja kurz anreißen
Ich werde es kurz
zumindest.
anreißen. Das mache ich kurz in 2 Minuten. Also jetzt ist natürlich die Challenge beim Podcast, sich das auch noch vorzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Unendlichkeitszeichen, liegende 8 oder wie auch immer. Das ist quasi eine 8, die auf der Seite liegt. Unendlichkeitszeichen, das ist das Grundmodell davon. Ist ein vereinfachtes biologisches Modell. Anja würde jetzt Brezel sagen, der Süddeutsche würde jetzt sagen, Brezel hat einen Untersohnbogen. Das würde mich jetzt irritieren, aber whatever, wenn euch Brezel hilft, alles. Und also, wir fangen jetzt links unter an. Links unter gibt es was, das nennt sich Geburt. Das ist die Geburtsphase. Was immer das bedeutet. Ich komme danach, weil das ist ja ein unendliches System, da verlieren wir nichts. Und nach der Geburtsphase geht es quasi steil nach oben rechts. Da haben wir die Maturity, das wäre in Deutsch die Reifephase, genau, danke. Die Reifephase. Und typischerweise willst du eigentlich, dass das System in diese zwei Phasen verweilt und relativ lang in der Reifephase ist. Man kann das, wenn das in Geschäftswelt, in Business Talk übersetzt, bedeutet das, du hast ein Produkt entwickelt, das Produkt funktioniert, du optimierst, machst es vielleicht sehr günstig und verdienst Geld damit, sage ich jetzt mal. Was ja prinzipiell ja was Gesundes ist, damit du ja deine Firma finanzierst. Und dann kommt aber irgendwann mal der Zeitpunkt, wo du das loslassen solltest. Weil das kennen wir auch. Da haben wir ja so viele Beispiele jetzt, glaube ich, die letzten Jahre und Jahrzehnte gehört. Ich meine, das Prominenteste ist Nokia zum Beispiel. Könnte man jetzt nehmen, Nokia hat sich nicht in die Smartphones in dem Sinn etabliert, weil sie den Touchscreen anfangs falsch eingeschätzt haben vom Management her, so wie ich es verstanden habe. Ich meine, ich war ja nicht dabei. Und dann haben sie sehr lange nicht darauf gesetzt und dann sind sie gestorben. Und da sind wir genau an dieser Falle, die da steht, nämlich genau in der Phase, an der äußeren Kante der liegende Acht ist die sogenannte Rigidity Trap oder Starrheitsfalle auf Deutsch. Und zwar das nicht loslassen können. Das ist eine Sache, die ist echt schwierig. Und da muss man drüber kommen. Und wenn man da drüber kommt, dann gibt es etwas, das ist immer sehr offensiv, finde ich das von der Sprache her, aber ich finde es auch ein sehr, sehr schönes Sprachbild. Dann gibt es die kreative Zerstörung. Das ist was Positives in dem Fall, weil plötzlich werden Dinge, die davor irgendwo gebraucht wurden, werden jetzt losgelassen. Und die stehen dann im System zur Verfügung. Und da geht es auch ein bisschen so um Parke im Kopf, hat mal Opel, glaube ich, in der Werbung gehabt, dieses Loslassen können wir mal was verändern, mal zack. Und dann sind auf einmal alle Sachen da. Und Sache in dem Kontext, wenn man das wieder geschäftlich sieht, auf Geschäftswelt münzt sich Zeit, Geld, Personen, vielleicht auch Dinge, Geräte, vielleicht auch Büros, Räumlichkeiten, je nachdem, das ist ganz weit gefasst. Dieses Wort Ressource nehme ich unheimlich ungern im Mund, weil das unheimlich hässliche Bilder in manche Leute das Kopf erzeugt. Zumindest bei mir ist das so. Und es sind einfach Dinge, die plötzlich verfügbar sind, die vorher irgendwo gebunden waren. Die werden freigesetzt. Da ist es auch ziemlich nah an dem biologischen Modell. Da werden Dinge freigesetzt. So, jetzt schwebe ich die so im Raum. Und dann kommt die nächste Phase idealerweise. Und das ist die Erneuerungsphase. Und da werden die Dinge zusammengebracht. Und wenn es jetzt gut läuft, geht es dann in diese Geburtsphase. Dann ist das quasi diese Grundlage für die Geburt. Aber dazwischen ist wieder eine Falle. Und diese Falle nennt sich dann die Investitionsfalle. Dass ich zu wenig rein investiere. So, das sind diese Falle. Und das ist eigentlich die grundsätzliche Analyse. Und wie es eigentlich läuft, ist total einfach. Liberating Structures, total easy. Man tut dieses Modell Einführer. Ihr macht es euch natürlich einfacher, wenn ihr da eine Grafik dabei habt. So, da gibt es ganz tolle Grafiken dazu. Man erzählt es ungefähr so wie ich jetzt, so in 4 Minuten oder so, fünf, kurz. Da gibt es so ein paar Rolle dazu. Das lasse ich jetzt mal bewusst weg, um Zeit zu sparen. Und dann sagt man auf dieser Ebene, jetzt gehen wir wieder zurück, wir haben ja diese Ebene definiert, nehmen wir an, wir hätten drei Ebenen. Jetzt hängt es von der Teilnehmeranzahl ab. Wenn du viele Teilnehmer hast, dann lässt du diese Eco-Cycles, nutzt du dann, um auf allen drei Ebenen den Eco-Cycle zu nutzen, um eine Fragestellung zu erarbeiten. Und zwar für deine Problemstellung und was sonst noch auf der Ebene passiert, was passiert denn da gerade im Moment, das auf ein Post-it zu schreiben und das dann auf diesem Eco-Cycle grafisch zu verordnen. Also der Eco-Cycle ist quasi nichts anderes wie ein Template, wenn man so will, ein Canvas, wo ich mir überlege, nachher in der Gruppe, geführt über One to For All. Wo ist das?
Lass mich mal gerade einhaken für alle, die, ne, die Pennerkicker das allererste Mal hören. Erster Schritt, ich gucke mir die Ebenen an. Also was in hierarchischer Form, nicht in Chefhierarchie, sondern einfach was hat irgendwie einen Bezug auf uns? Welche Ebenen spielen eine Rolle auf unsere Fragestellung, Themenstellung? Hatten wir gerade auch die Beispiele. Dann haben wir das Thema Eco-Cycle, einmal das Modell vorstellen, wie ist das gemeint, kann man im Business-Kontext, so wie es Olli gerade erzählt hat, erzählen oder auch mal in den Öko-Kreislauf und erzählt einmal, was da der Hintergrund ist. Und dann wird dieser Öko-Kreislauf, diese liegende Acht, keine Brezen, ist eine Acht, wird pro Ebene einmal dieser Öko-Kreislauf bearbeitet. Du hast gerade gesagt, je nach Gruppengröße kann man sagen, ich teile die Gruppe auf die verschiedenen Ebenen oder ich sagte, wir machen das alles nacheinander. Aber wir haben jetzt, um mal dieses Bild aufzumachen, wir haben die verschiedenen Ebenen und jetzt nehmt ihr eure liegenden Achten, diese Eco-Cycle pro Ebene ein und fangt jetzt an, wirklich intensiv auf dieser Ebene zu arbeiten, mithilfe des Eco-Cycles, richtig?
Genau. Und dann gucken wir, also wie gesagt, was sind da für Herausforderungen gerade aktuell? Sprich, wo wird denn die ganze Ressource oder die ganze Idee, wo findet die ganze Aufmerksamkeit im System statt? Natürlich mit einem besonderen Fokus auch auf die Dinge, die für unsere Problemstellung vielleicht relevant sein könnten. Also die Frage ist wirklich weit, was passiert und bezogen auf unsere Problemstellung, Lösung, Innovation, was passiert dann? Und dann wird quasi dieser Eco-Cycle durchgeführt. Am Ende haben wir diese liegen geachtet mit den vielen Post-its drauf. Typischerweise ganz viel war jetzt in unserem Fall zum Beispiel in der Starrheitsfalle und in der Investitionsfalle. Das ist ein klassisches Bild, ein klassisches Pattern, wo man sich dann angucken kann, weil da muss man dann was ändern. Und das ist das Besondere am Eco-Cycle. Das ist vielleicht so ein bisschen so der Trick dran. Das ist ein geschlossenes System. Ich muss was aufgebe, um was Neues zu beginnen. Weil ich habe ja nur das, was auf dem Eco-Cycle ist, an Aufmerksamkeit, Ressource, Möglichkeiten da. Und deswegen geht es wegen so in eine Ökologie dann rein, so, was lasse ich jetzt los, damit ich das machen kann, so Platz habe.
Sag mal,
Genau.
könntest du die Einladung, für die was gesammelt wird, nochmal, hast du die gerade parat? Ich finde das nämlich immer so einen ganz kritischen Punkt. Was wird denn tatsächlich gesammelt auf diesem Eco-Cycle? Da hast du jetzt gesagt, was passiert da? Ihr hattet das Thema Innovation. Das heißt, es wäre sowas in die Richtung von, was tun wir gerade in Bezug auf
Genau.
die
Also
Produktidee?
es ist witzigerweise eine Doppelfrage in einem. Das machen wir normalerweise nicht so gerne als Facilitator, aber in dem Fall wollen wir das wirklich machen. Das heißt, wir fragen zwei Aspekte gleichzeitig ab. Der eine Aspekt ist, was passiert da gerade? Und der andere ist, welche Aktivitäten werden gerade unternommen, die unsere Herausforderungen betreffen? Um dann nachher die dann drauf zu mappen, in welcher dieser Phase sind die. Genau. Und dann haben wir den Eco-Cycle. Und das ist gut. Und dann führe ich das aus und dann habe ich nachher quasi, wenn wir zum Beispiel mit drei Eco-Cycles ausgefüllt. Und dann schaue ich mir das gemeinsam an mit der Gruppe und lasse das erstmal wirken.
Hast du das, wenn man sich das vorstellt, im Raum zum Beispiel, es funktioniert ja genauso virtuell, aber im Raum hast du dann wirklich an die Wand den Canvas geparkt, der ist jetzt voller bunter Post-its, dreimal oder je nachdem, wie viele Ebenen da waren, kann man sich so vorstellen, oder?
Ich habe schon mehrfach gemacht. Das erste Mal, wo ich es gemacht habe, war es online, weil es war wirklich zu Corona-Zeit. Es war Miro. Ist natürlich eine große Herausforderung, weil es wirkt auf einer Wand viel ganz anders. Ich habe mir da aber auch was von unseren Freunden aus Holland, den Liberators, abguckt. Ich hatte auch damals mit Barry, bevor ich das gemacht habe, mal eine Diskussion dazu. Da können wir noch einmal bei Tipps und Tricks und Stolperfallen noch mal kurz drüber reden. Aber dazu später. Ich habe es auf dem Boden schon gemacht und auf der Wand auch schon. Da brauchst du halt relativ große Canvases, sage ich mal so. Also da ist A2, A1, A0. Also wer einen Plotter hat oder die Möglichkeit hat, sowas auszudrücken, ist toll. Man kann es aber auf dem Boden vorbereiten und kann es dann begehbar machen, was nochmal eine ganz andere, es hat dann schon fast schon aus der Beratung raus oder aus dem Coaching raus, so einen Aufstellungscharakter, sage ich jetzt mal. Weil das ist nochmal anders, wenn du drin stehst und für dich entscheidest, wo das ist. So, genau. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich das umsetzen kann, genau. Wenn ich das gemacht habe, dann ist das soweit gut, dann ist das jetzt erstmal die Grundlage. Dann brauche ich aber nochmal ein bisschen klein wenig Hintergrund, weil jetzt kommt was ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach. Andere würden sagen, Olli, das kann man weglassen. Ich finde es für mich persönlich total wichtig. Schwierig wieder verbal bloß zu machen. Dieser Eco-Cycle mit diesen Phasen. Der hat verschiedene Timings. Und die Timings sind relevant. Die Idee ist, dass du dich relativ, das habe ich vorher mal kurz erwähnt, von dieser Geburtsphase in diese Reifephase. Da will ich mich lang dran aufhalten. Das heißt, der Eco-Cycle, wenn der gesund ist, da bist du lang drin. Und dieses über diese Falle drüber gegangen, in die Falle komme, rüber durch die kreative Zerstörung, zack, in die Erneuerung und dann wieder in die Geburt. Diese Phase muss schnell passieren. Und so habe ich eine gesunde Dynamik in dem Eco-Cycle. Also Systeme, Firma, Gruppe, ich selber, die sich lang tut, aus dieser Geburtsphase rauszukommen, das ist einfach ungesund. So, und jetzt gibt es noch eine zweite Information. Also ich habe so gewisse Timing auf dem Eco-Cycle und jetzt kommt die Ebene wieder ins Spiel. Je höher die Ebene, desto langsamer ist der Zyklus insgesamt. Und das ist auch einer der Gründe, warum Veränderungen manchmal, wenn man jetzt so Veränderungsframeworks wie Kotter zum Beispiel in eine neuere Version nimmt, mit Accelerate, dann versuche die mehrere Ebenen gleichzeitig anzugehen und zu adressieren. Warum? weil sie wissen, dass die obere Ebene langsamer sind und deswegen langsam zu beeinflussen sind als die untere Ebene. Und das kennt ihr vielleicht auf eurem täglichen Doing. Ihr startet eine Aktivität in einer kleinen Gruppe. Das geht super schnell. Und dann wollt ihr etwas Größeres mit einbeziehen und dann wird es irgendwie zäh. Und das ist einer der Gründe, ist, weil das eine andere Ebene ist, eben nicht höher, nicht weiter weg, nicht langsamer insgesamt. Und jetzt will ich beim Eco-Cycle, will ich die Abhängigkeit und diese Langsamkeit ein bisschen mit einbeziehen. Und es gibt dann nur eine Sache, die ich auch noch wichtig finde. Diese Reifephase rechts oben, die hat Verbindungen. Und zwar eine Verbindung zu der Ebene nach unten. Das nennt sich im Englischen Memory, im Deutschen oder Remember, im Deutschen ist es dann Erinnerung. Diese Ebene beeinflusst, wenn sich was Neues auf der unteren Ebene ergibt, wie die Ebene sich verhält. Das nennt sich Memory, also Erinnerung. Die erinnert sich quasi, dass sie Teil von dem Größeren ist und das beeinflusst sie. Und deswegen sind Dinge, wie sie sich in so einer Netzwerkphase verhalten, wäre beeinflusst von bewusst oder unbewusst, meistens sehr auch sehr unbewusst, weil es vielleicht Kultur oder sonst was betrifft, verändern sie sich nicht so fundamental, wie sie sich könnten oder müssten, je nachdem. Eigentlich eine ganz gesunde Sache, weil das bedeutet, dass etwas in ihrer Form erhalten bleibt. Das ist ein bisschen so ein Faktor für Resilienz, dass sich das große Ganze nicht ändert. Kann aber, wenn gezielt eine Veränderung benötigt wird, kontraproduktiv sein.
Also, wir haben jetzt gerade noch Informationen hinzugefügt zu dem Öko-Kreislauf. Das sind Dinge, die du weißt, weil du dich tiefer mit dieser Struktur beschäftigt hast. Wir haben jetzt also den Punkt, wo wir auch ein Stück weit noch zusätzlich zu der Struktur, wie sie als Liberating Structure beschrieben ist, noch Informationen hinzufügen. Ja, also du hast jetzt über Geschwindigkeit gesprochen innerhalb des Eco-Cycles selber. Ein gesunder Eco-Cycle hat bestimmte Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeiten der Ebenen, ich glaube, da gab es auch auf der Republika gerade dieses Jahr einen Talk zu, dass je höher eine Ebene ist oder wie größer diese Ebene ist, umso langsamer wirkt sie. Und die Ebenen beeinflussen sich, das sowieso, aber vor allem eben dieses Wort Erinnerung fand ich gerade schön, dass da so ein Fluss stattfindet von, die beeinflussen sich zueinander, aber eben nicht direkt, sondern das ist eher ein langsamerer Prozess, der Resilienz hervorbringt. Das waren jetzt
Genau.
die, ne?
Genau. Und da gibt es noch eine Information. Es gibt einen Prozess, der Veränderung hervorbringt, und zwar von der einer Ebene nach oben. Die passiert in der kreativen Zerstörung. Gibt es was, das wirkt dann auf den O, auf die Ebene drüber. Und das nennt sich Revolte im Englischen. Man könnte es ein bisschen wie Disruption sehen. Das heißt, es gibt eine starke Änderung im unteren Kreis und der wirkt sich dann auf den oberen Kreis aus. Und damit gibt es einen Kaskadeneffekt und ermöglicht was. Und diese zwei Bewegungen, das sind Gründe, warum sich Systeme ändern oder nicht ändern. Und die müssen ein bisschen balanciert werden. Und das Tolle ist jetzt, ihr müsst das eigentlich gar nicht alles wissen, aber ich finde es wichtig für den nächsten Schritt, weil der nächste Schritt hört sich eigentlich sehr lapidar an in der Panarchie, aber der zielt ein bisschen drauf, diese Ebenenverknüpfungen miteinander anzuschauen.
Ich bin total froh, Olli, und deswegen gebe ich dir auch viel, viel mehr Zeit. Wir haben ja normalerweise sind die Folgen immer eine halbe Stunde lang. Und ich wusste, dass wir länger darüber sprechen werden, weil ich finde, dass diese Struktur, das ist jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen in der Buchübersetzung, genau dieser Schritt von, wir haben jetzt hier unsere Eco-Cycles, wie stellen wir die Verknüpfung her? Da sind bei mir auch Fragezeichen in der Übersetzung entstanden oder in der Arbeit der Übersetzung, wo wir auch nochmal mit Keith und Henry sprechen mussten. Wie ist das denn gemeint? So, ne? Deswegen bin ich total froh, dass du hier im Podcast über Panarchie sprichst, weil ich weiß, dass du dich damit beschäftigt hast und genau diese Informationen noch hinzufügst. Deswegen nehmen wir uns dafür auch heute ein bisschen mehr Zeit. Wir sind jetzt also in dem Workshop, wenn wir zurück in den Workshop-Raum gehen, da hängen jetzt ganz viele große A1 oder groß geplottete Eco-Cycle mit ganz vielen, was tun wir da, was passiert da, was wird schon unternommen? Und jetzt ist der nächste Schritt, Verbindung herstellen, Schnittstellen suchen. Oder vielleicht kannst du es noch mal erklären, den nächsten Schritt.
Genau. Der nächste Schritt ist jetzt, wie gesagt, es gibt diese Verbindungen, die habe ich jetzt explizit gemacht, die findet ihr so in dem Buch nicht. Oder das findet ihr im Buch Panarchie, aber nicht genau in der Panarchie. Ist gnädigerweise oder guterweise natürlich in der Literaturverzeichnis drin, aber müsst ihr gar nicht machen. Das ist einfach nur, damit ihr versteht, was der nächste Schritt ist. Ich schnapp mir jetzt einen dieser Ebenen und schaue bewusst in der Gruppe wieder, was passiert in der Ebene drüber und in der Ebene drunter. Und da habe ich wieder leitende Frage und ich mache wieder ein One to for all. Und diese leitende Frage sind, erstelle eine Liste von Hindernissen und Möglichkeiten, um unsere Idee, unser Problem, die Situation dafür zu verbessern, beziehungsweise unsere Innovation besser im System durchgängig zu machen, sag ich jetzt mal. Und die Anweisung ist dann, schau die Ebene darüber und die Ebene darunter an. Welche Möglichkeiten und Hindernisse siehst du für Veränderungen über alle Ebenen hinweg? Das ist die Frage, über alle Ebenen hinweg. Gibt es ein Fenster für neue Ideen, die von oben sich öffnen? Und welche Ressourcen fließen durch die kreative Zerstörung nach unten? Und das sind die Fragen, die wir da im Eco-Cycle drin haben. Und die Fragen sind eigentlich genau die Frage, die ein bisschen das umschreibt, was ich vorher gemeint hatte. Die sind die Fragen nach genau diesen Verbindungen zwischen den Eco-Cycles. Und das macht jetzt diese Analyse aus. Und ich schreibe dann quasi diese Punkte auf.
Warte, also ne, ich stelle hier die doofen
Gerne.
Fragen, aber oder die
Nee.
praktischen Fragen. Du bist mit vielen Gruppen da, mit vielen Menschen, die da in einem hochkomplexen System sind, die haben ihre Eco-Cycles und die sind jetzt mit den beiden Einladungen unterwegs, zu gucken, welche Möglichkeiten und Ressourcen gibt es. Das halten die fest direkt auf dem Eco-Cycle?
Ja, die machen das
Okay.
daneben und zwar genau daneben schreibt die sich das auf. Und
Also
zwar
auf dem
wirklich,
Eco-Cycle oder hast du nochmal separat Platz
also das kann
dafür?
man unterschiedlich machen. Damals online habe ich es zum Beispiel im eigenen Canvas gemacht, der aber zu dem Ecocycle zu war, wir machen dann einen zweiten Schritt, der kommt dann noch. Also man macht praktisch die Liste der Möglichkeiten und der Liste der Hindernisse, die man sieht, und schreibt die sich auf, wie gesagt, oben und unten. Und das macht man jetzt für alle Ebenen. Je nach Teilnehmeranzahl sequenziell, also hintereinander oder parallel. Es ist klar oder nicht klar, wenn ich vier Ebenen habe, dann gucke ich auf die Ebene 2 und schaue mir die Ebene 1, die drunter ist, und die Ebene 3 drüber an und mache dafür das. Dann mache ich das mit der Ebene 3. Dann schaue ich mir praktisch die Ebene 2 an und die Ebene 4 an und mache das. Und dann bin ich eigentlich fertig. Wenn ich sieben Ebenen habe, habe ich natürlich mehr Durchläufe dann an der Stelle, die ich parallel mache. Und immer für diese paarweise Betrachtung über diese Ebenen hinweg mache ich das.
Und du machst das mit den Gruppen, die auf der Ebene gearbeitet haben. Also nicht alle gleich, oder machen alle immer
Jetzt
diese drei?
kommen wir zu der Gruppenkonstellation. Das habe ich jetzt bewusst bisher ausgelassen. Was ich natürlich will, idealerweise habe ich Gruppe, die auf dieser Ebene unterwegs sind und die diese Ebene kennen. Diese Gruppenkonstellation nutze ich ganz gern für den Eco-Cycle-Erstellung der Ebene, der Schritt, den wir als Schritt 2 hatten.
Also die Menschen, die sich in dem Team oder in der Kultur oder in dem Markt auskennen, die arbeiten da, wo sie sich am besten auskennen.
Da, wo sie sich am besten auskennen. Für den Abschnitt idealerweise konfiguriere ich die Gruppen neu. Idealerweise ist die Gruppenkonfiguration dann Leute aus der Ebene, die ich betrachtet habe, die praktisch die definieren, was ist die Ebene drüber und drunter. Dann brauche ich aber idealerweise in der Gruppe auch Leute aus der Ebene drüber, die mitarbeiten, und Leute aus der Ebene drunter. Ich mache jetzt multiperspektivisch mit Leuten, die aus der jeweiligen Ebene kommen, ein gemeinsames Brainstorming. Und das ist der Trick dabei. Wieder multiperspektivisch, wieder mit One to for all, psychologische Sicherheit, wieder Diversität. Um diese Probleme zu sehen, um diese Obstacles, aber auch, also diese Hindernisse, als auch die Möglichkeiten zu sehen. Und dann schreibe ich die auf, mache ich eine Liste. Hört sich lapidar an. Ist unheimlich spannender Prozess, wenn man das sieht, weil da geht richtig kognitiv, da merkt man, da knittert's. Also ist sehr spannend auch anzusehen als Facilitator. Und dann machen wir den nächsten Schritt und dann haben wir ja quasi aus dem ersten Schritt diese Liste mit Möglichkeiten und Hindernissen. Und dann wollen wir wieder klassisch Liberating Structures ins Tun kommen, weil wir wollten das ja nicht machen, damit das jetzt schön aussieht und dass viele Post-its an der Wand hängen, sondern wir wollten ja was bewirken. Und bewirken tun wir eigentlich immer nur was, wenn man in Aktion geht. Und dann kommt der nächste Schritt. Für jeden dieser Möglichkeiten oder Hindernisse machen wir wieder eine Liste, haben wir ja die Liste und dann tun wir für jeden dieser Schritte die Frage stellen, was können wir sofort tun, um einen Einfluss zu machen auf diese obere oder untere Ebene? Was können wir sofort als Aktion jetzt tun, um diese Ebene zu beeinflussen, sei es die drüber oder drunter? Und wir fragen uns, das ist, finde ich, eine ganz wichtige Frage, wer könnte uns dabei helfen? Wer ist denn auf dieser Ebene jemand, der Einfluss hat? Haben wir vielleicht jemanden oder der auf mehreren Ebenen Einfluss hat? Wer könnte ein, ja, jemand sein, der uns unterstützt? Wer könnte ein Unterstützer sein? Das kann in der Gruppe sein. Das ist ideal. Ist super, wenn der in der Gruppe ist, weil dann hat er ja die ganze Zusammenhänge verstanden. Es kann aber jemand sein, den man dann mit reinzieht oder informiert im zweiten Schritt. Aber man nutzt quasi die Gruppenintelligenz, um Unterstützer, die das System positiv beeinflussen können, bei der Fragestellung, bei diesem Hindernis oder bei der Möglichkeit. Das ist dann der nächste Schritt. Und das schreibt man auf. Genau. Und das macht man wieder für jede Ebene in dem Schema. Und dann sind wir fertig.
Zack, fertig. Ganz
Zack,
einfach,
zack, fertig.
Panarchie.
Natürlich ist der nächste Schritt dann natürlich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Diese Panarchie, die hebt man sich auf, die dokumentiert man, die druckt man, die hat man an der Wand. Und dann guckt man nach einer gewissen Zeit wieder drauf, ob diese Aktivitäten, die man vielleicht über diese Unterstützer oder auch nicht eingespeist hat, ob die das System positiv verändert haben. Das heißt, das ist was, was ich immer wieder mache. Ich aktualisiere die Cycles, ich gucke da drauf, ich kann das wirklich dynamisch nehmen, um zu gucken, hat sich das System jetzt bewegt. Und für mich ist das die Metapher für Panarchie an der Stelle. Das ist für mich, was du versuchst, ist mit diesen verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Geschwindigkeiten, wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich an Planet gedacht. Eigentlich willst du mit Panarchie eine optimale Konstellation im System schaffen, damit das Thema durchkommt, was immer das bedeutet. Und was wir versuchen mit Panarchie ist praktisch auf den verschiedenen Ebenen ein Gefühl zu kriegen, was geht da gerade, wo sind die Sachen, die relevant sind für die Innovation, die Themenstellung und wie kann ich die gezielt so hinschieben, dass es durchkommt, dass es einen Effekt gibt. Weil oft ist es so, dass halt was irgendwo hängt in einer Starrheitsfalle oder in einer Investitionsfalle. Ich kriege das gar nicht mit auf meiner Ebene, das ist aber auf der oberen Ebene, weil das nicht vorangeht, kann ich nicht weitermachen, weil ich behindert wird über diese Memory, über dieses Gedächtnis, was dann sogar kaskadiert über mehrere Ebenen einwirkt. Und das ist dann halt unheimlich schwer und das macht auch so frustrierend, diese Arbeit in Veränderung.
Ich finde, du hast, dir ist da was gelungen, gerade nämlich so ein Rundumschlag von, du hast eingangs über One Two for All gesprochen und dann über die vorletzte der Strukturen und ich finde mit Abstand die komplexeste der Strukturen. Danach kommt ja noch Purpose to Practice, aber für mich die mit Abstand komplexeste Struktur. Und bei beiden aber auch gezeigt, wie dieser Kern von Liberating Structures da zum Tragen kommt, nämlich alle einzubeziehen und zu beteiligen. Es ist ein Komplexitäts- und mit ganz dicken Anführungszeichen Management, was aber einlädt, die verschiedenen Ebenen, die eine Wirksamkeit haben in dem System, zu betrachten, einzubeziehen. Alle, die an sowas teilnehmen, wissen, was auf oder können potenziell darauf zugreifen, was ist auf den verschiedenen Ebenen, was passiert da jetzt gerade und nicht nur, was, ne, was ist so verstecktes Wissen, sondern das wird explizit gemacht. Und um dann zu gucken, was wollen wir verändern, was tun wir ganz konkret. Und wieder mit diesem Kern von Liberating Structures, alle sind einbezogen und beteiligt. Und ich finde, das ist dir total gut gelungen, diesen Schwung zu machen oder diesen Schritt, diesen Riesenschritt von Wonderful zu Panarchy. In vielen einzelnen Schritten. Vielleicht sollten wir die am Ende nochmal hinzufügen. Weil wir so viele verschiedene Schritte da hatten, würde ich gerne nochmal so ganz zum Abschluss, bevor wir im Podcast einen Abschluss machen und einen Abschluss finden, nochmal erstens einladen und ermutigen, das auszuprobieren. Es ist immer schön, sowas auch für sich mal zu machen. Deswegen war mir dieses Beispiel von ich in meiner Familie, in meiner Gemeinschaft wichtig, das einfach mal auszuprobieren.
Was man aussagen könntet, dieses MSR-Beispiel, das ihr ja auch im Buch habt, das ist jetzt medizinisch, das ist jetzt ein wenig doof, aber das kann man sich einfach mal angucken, wenn man so ein Gefühl dafür kriegen will, was es ist. Es hört sich, was wir jetzt halt, jetzt haben wir einen riesen Baum aufgemacht. Alles gut ist die Message. Es sind Liberating Structures. Ihr müsst die Theorie dahinter gar nicht so verstehen, wie sie ich braucht habe. Ich habe es einfach für mich braucht. Aber es funktioniert. Und es funktioniert, weil da ganz viel dahinter ist und so abstrahiert ist, dass das einfach, es sieht sehr lapidar und einfach aus. So unheimlich viele Sachen abstrahiert und komprimiert auf einfache Schritte und die funktioniert. Warum funktioniert sie? Weil ganz viel im Hintergrund ist und so toll abstrahiert worden ist, dass man sich darüber eigentlich gar keine Gedanken machen muss.
Ich würde mal die Person, die jetzt zuhört und sagt, oh mein Gott, das war jetzt so viel, wo fange ich an? Also erstens Ermutigung, mach das für irgendwas vielleicht, ne, was jetzt nicht das kritischste Projekt in deinem Unternehmen ist.
Macht aber auch nur Sinn, wenn es komplex ist. Also das ist eine Komplexitätsmethode, die setzen wir bitte bloß ein, wenn es komplex ist und nicht der Typ da drüben ist doof, der macht nicht, was ich will, so nach dem Motto. Das ist nicht die, wär eh keine Aufgabe stehen für. Also das ist auch mir ganz wichtig so, weil das haben wir oft auch. Da wird der größte Hammer rausgezogen, der verfügbar ist, schon draufgehauen. Oder die größte Schraube zirkuliert, um die Schraube zu lösen. Total over the line. Also die Struktur hat ihren Sinn. Manchmal reicht es, wenn man mit Eco-Cycle macht. Wenn man merkt, der Eco-Cycle funktioniert nicht, da könnte es sein, dass mehrere Eco-Cycles in dem Eco-Cycle drinstecken und in der Hierarchie sind. Dann könnte man sich mal überlegen, lass uns das mal anders machen.
Genau, mein Beispiel wäre jetzt gewesen, ich möchte irgendwas verändern und es hängt irgendwie und dann kann man ja mal gucken, okay, ich fange mal an mit, also erstens, ich guck dir One-Two-For-All an, wenn du die nicht kennst, ne? Zweitens, schau dir den Eco-Cycle an, Eco-Cycle-Planning, mach vielleicht mal für ein komplexes Thema, was nicht das Allerkritischste ist, gerade so ein Eco-Cycle-Planning und dann geh mal diesen Schritt weiter in Panarchie, welche Ebenen gibt es drüber drunter, die darauf Einfluss haben, die auf ne, diese Ebene, die du gerade erstellt hast, Einfluss haben, guck mal, ob du da einen Eco-Cycle erstellen kannst, was passiert da in dieser Fragestellung, die du hast?
Hast du das Wissen überhaupt? Weißt du, was da abgeht? Weil oft ist es auch so, da kommen wir ganz schnell auf Annahmeebene und da ist dann so wichtig, dass jemand dabei ist, der da wirklich Teil davon ist, der quasi wirklich aus dem Nähkästchen plaudern kann, weil sonst ist Annahme und diese Annahme, das sind ja oft die Dinger, die uns tötet an der Stelle, weil die Annahmen sind halt nicht wahr. Was könntet andere tun, die man gewinnen müsste, um auf der Ebene oder auf mehreren Ebene was anzuschieben, was der Sache helfen würde? Genau das. Und das wollen wir jetzt ganz kurz zusammenfassen, ja. Ganz einfach.
So. Ist doch ein Plan.
Doch ein
genau,
Plan.
Ich bin total gespannt. Wir teilen sie ja auch immer auf LinkedIn, die Folgen. Und ich würde mich total freuen, wenn Menschen einfach auch drunter schreiben, ne? Wie sie damit, was sie angegangen sind und so. Das fände ich total spannend.
Was ich machen könnte, Anja, wäre, ich könnte auch. Jetzt habe ich das online gestellt. Ich habe ja so einen Standardfoliesatz, den ich dazu verwendet habe. Den habe ich ja auch in Ding verwendet, in Köln verwendet. Den könnte ich schon PDF, dass man den irgendwo dazu packt. So. Geht es, dass ich dir das Dokument einfach schicke und du das dann verlinkst? Weil da habe ich die Sache, die ich so verbal gemacht habe. Ich habe eine englische und eine deutsche Version. Die deutsche Version war die erste, weil es war ein deutscher Workshop. Die würde ich dir einfach zur Verfügung stellen, weil da sind diese Visualisierungen mit dabei und das, dann kann man die sich auch nochmal angucken. Wie gesagt, ich will jetzt nicht das Buch erweitern, aber ich denke, diese Abhängigkeit der Kreise, das ist, man kriegt zwar immer total, es ist total einfach, man guckt sich's einfach an, aber.
Ja, aber wenn du dann mit 50 Leuten da stehst, ist es ganz gut zu wissen, wie sind da die Zusammenhänge. Ja, ich kann das total nachvollziehen.
Ja, du musst ja auch motivieren zu sagen, warum machen wir das jetzt? Weil diese Warum-Frage, die kommt dann mal. Aber wenn du das mal kurz zeigst und nur sagst, du, die sind zwar total verwirrt, aber das kriegen sie hin mental.
Das verlinke ich.
Und dann wissen sie aber, die haben irgendwas miteinander zu tun, deswegen gucken wir uns das jetzt an. Gut, und jetzt gucken wir uns ganz einfach an. Und das finde ich, das war für mich bei meiner Workshop, das war schon so wegen so ein Blick. Und ich habe es experimentiert, das war witzig. Ich habe eingemacht, wo ich die Theorie komplett als Block gebracht habe. Das war nicht gut. Das wirklich die Theorie einzubinden in dieses Wechselspiel und dann wieder ein Häppchen zu geben für den nächsten Schritt, das ist genau das, was die Erfahrung bei mir war, das hat es gebracht.
Ah, das ist ein guter Tipp, auch ja, generell für die komplexen Strukturen, ne? Dass du nicht, ja, Häppchen machst.
Häppchen,
Sehr gut.
Häppchen, Häppchen. Und dann gibt es nur eine Variation, das könnte man kurz nennen, aber dann kommen wir zum Schluss. Der Barry, die haben manchmal Situationen, wo sie den Schritt, die Ebene mit der Gruppe zur Stelle auslastet und Ebene vorgibt. Das kann gut und schlecht sein. Ist aber auch eine Variation. Ist auch eine Variation. Hast halt das Risiko, wenn du zu wenig über das System weißt, modellierst das Eingangssystem zu wenig, dann kriegst du vielleicht schlechte Antworten. Schlechtere Antworten. Aber das ist auch so ein Ding, was man mal machen kann.
Genau, ich werde erstens deinen Foliensatz, was du gerade erwähnt hast, werde ich verlinken, ist in den Shownotes. Ich habe schon eingangs gesagt, und weil ich das schon geahnt habe, dass es ganz bestimmt ganz viele, die jetzt zuhören, Folgefragen haben. Ich verlinke den Olli natürlich, dass ihr ins Gespräch kommt. Ich habe rausgehört jetzt gerade, du sprichst sehr gerne über Panarchie, hast du gerade nochmal gesagt. Von daher, genau, werde ich dich verlinken und dass ihr Kontakt aufnehmen könnt. Vielleicht machen wir auch einfach nochmal eine Session dazu irgendwann. Wenn da ganz viel kommt, dann machen wir einfach was Schönes. Aber erstmal würde ich gerne dieses Gespräch schließen und dir nochmal das Wort geben für, was möchtest du den Zuhörenden noch abschließend mitgeben? Was wäre dir noch wichtig? Was noch raus muss? Hast du berühmte letzte Worte für diese Folge im Podcast für uns?
Ich habe es ja eingangs gesagt, meine Erfahrung mit Liberating Structures ist, die sind unheimlich einfach auf der Oberfläche und sehr einfach anzuwenden. Und man kann nur wirklich, meine Erfahrung ist, ich kann denen vertrauen. Ich muss gar nicht teilweise so viel Hintergrundwissen haben, um die zu nutzen. Ich kann es einfach tun und es wird funktionieren. Deswegen, das war jetzt eine lange Diskussion, ganz, ganz viel Hintergrundinformation. Aber der Witz ist, es sind vier Schritte, ein paar One-to-For-Alls mit drei simple Fragen. Eigentlich total einfach. Der ganze Aufbau dahinter haben sie uns ja glücklicherweise abstrahiert und vereinfacht. Und so ist mit jeder Liberating Structure, die höher ist. Unheimlich wirksam und effektiv für Diskussionen zum Nachdenken, ohne dass es total überladet ist. Und das finde ich toll dran. Die sind einfach einsetzbar. Und dieser Impuls, den hatte ich selber, diese Hemmschwelle, dieses, was wir immer sagen, mach's doch einfach. Das ist unheimlich schwierig. Und ich ermutige jeden, sucht euch das richtige, sichere Umfeld aus, probiert's aus, ihr werdet euch wundern, wie gut es läuft, und ihr werdet dann nimmer aufhören, das zu nutzen. Das kann ich euch versprechen. Aus eigener Erfahrung und aus Beobachtung.
Und lasst es uns
Und
wissen.
lasst es uns wissen. Genau.
Ach, voll schön. Ich hätte auch Bock, noch eine Stunde dran zu hängen gerade. Einfach zu Panarchie. Und ich bin da ganz ähnlich wie du, Olli. Ich gehe gerne in das Literaturverzeichnis. Ich habe mir zu einigen Strukturen auch die verwiesenen Literaturen. Das braucht man nicht. Man kann einfach starten. So ist es ja auch angelegt. Das Ziel von Keith und Henry ist ja, dass jede Person sich das nehmen kann und loslegen kann. Ich glaube, das ist einfach eine Veranlagungssache, wie tief man da reingehen möchte und noch reinbohren möchte. Und ich bin total dankbar, dass du so viel hier auch nochmal geteilt hast von dem, was du zu Panarchie. Ich werde auch das Buch nochmal da verlinken, also das Panarchie-Buch, genau, für alle, die sich da inspiriert fühlen, auch rein tiefer einzutauchen.
Genau. Und ich freue mich natürlich über jeden, der das einsetzt und Erfahrungen damit sammelt, weil, kann ich ja aussagen, als ich auf den Liberating, aus dem letzten Gathering war, auf der LS Connect, wie sie jetzt hier heißt, ich habe eine Handzeichen gemacht und es war ja wirklich die deutsche Community drin. Und ich glaube, drei Hände waren oben für wer kennt's. Und ich glaube, dann waren nur zwei Hände oben im Raum, wer hat's genutzt. Also die Struktur ist sehr, sehr nützlich im richtigen Zustand. Und ich glaube, es ist ultra hilfreich. Aber wenn sie ganz schräg erst mal rüberkommt, wenn man sie liest. Wenn ihr das richtige Thema habt, nutzt. Und ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr in Kontakt gehen würdet.
Olli, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Energie, die du hier reinbringst und die vielen Infos, die du geteilt hast im Podcast. Ich sage einfach bis zum nächsten Mal, oder?
Auf jeden Fall, Anja, immer ein Vergnügen.
Dann vielen Dank, lieber Olli, für das spannende Gespräch. Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge. Wenn du Lust hast, wie Olli, mit uns über deine Erfahrung zu sprechen mit Liberating Structures, das können einfache, das können komplexere Strukturen sein, dann melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast@gmail.com. Das findest du natürlich in den Shownotes. Und diesen Podcast findest du auf allen üblichen Plattformen wie Spotify, wie Apple Podcasts oder auch der Podcatcher eurer Wahl. Feedback noch. Wir freuen uns über Feedback und Resonanz. Lasst uns gerne eine Bewertung da, empfehlt uns weiter, erzählt anderen davon. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ich bin Anja Kästner und ich freue mich auf alle weiteren Folgen.